Erstmal will ich vorstellen, woraus ich das vorlese. Es sind eigentlich nur ganz kurze Zeilen. Aber es gibt ja diese Sutta-Nipata-Sammlung. Ne? Ich mag eigentlich die englischen Ausgaben lieber, aber ich habe auch die deutsche noch gelesen. Und ich muss, glaube ich, vorher erstmal sagen, was Sutta ist und was Nipata ist und dann, was ich daraus vorlese. Das mache ich einfach gerne so. Sutta ist ja bekannt. Ne? Man denkt immer, das sind die Lehrreden des Buddha, ne? Oder? Oder sind durch andere Bedeutungen bekannt? Die hier sind vielleicht, ne? Also das ist sozusagen das, wie es heute verwendet wird, der Ausdruck. Aber Sutta und Sota sind aus der gleichen Wurzel und die haben verschiedene Bedeutungen. Sutta bedeutet eigentlich der Bindfaden oder der rote Faden oder der Faden. Der Stream könnte man auch sagen, der Strom. Also Sutta ist sowas wie der rote Faden in dem, was jemand gesagt hat. Und auch der Strom dieser Erzählung, deswegen das englische Wort streaming, etwas aufnehmen oder der stream of teaching oder so, passt auch zu dieser Bedeutung, der rote Faden des Gesagten. Und Sutta hat auch noch eine andere Bedeutung. Es kommt nämlich von, ist verwandt mit Hören. Alle Suttas, also praktisch alle Rezitationen, die entweder vom Erhabenen selbst gesprochen wurden und gehört, rezitiert, memoriert und weitergegeben wurden, oder wo mindestens der Erhabene noch anwesend war, die er sozusagen in Auftrag ging, Sariputta, sag du doch mal, dann fangen die immer so an, Evang Me Suttang. Ja? So habe ich gehört. Suttang, da ist das Sutta von Sota. Suttang. Im Sanskrit ist es fast das Gleiche. Da heißt Sutra, heißt es dann, nicht Sutta. Und da heißt der Anfang Evang Me Shutang. Aber es ist genauso. Und jemand, der zum Beispiel in den Strom des Dhammas eingetreten ist, ne, in einen Strom eingetreten ist, heißt ein Sotapanna. Und ist genauso gut übersetzbar als jemand, der gehört hat, der eingetreten ist oder der gehört hat. Und das beide war für die Inder offensichtlich sehr nah beieinander, weil Lernen heißt nämlich, kommt auch von dem Wort Sota, dass man jemanden genau zuhört und dann das, was er sagt, den roten Faden darin sozusagen sich merkt und ein guter Hörer ist. Und wenn man das rezitiert und weitergibt, dann gibt man sozusagen das Gehörte und wenn man so will, die Outline oder die Essenz davon weiter, wie ein Strom. Also das alles steckt in dem Wort Sutta. Und zudem ist auch Sutra eine Bezeichnung für eine Zeit in der indischen Epoche. In der alten Zeit, in der der Buddha gelebt hat, das war die Sutra-Zeit, geschichtlich gesehen, weil da keine Dinge aufgeschrieben wurden, die wirklich wichtig waren. Alles, was von Lehrern war, nicht nur von dem Buddha, sondern auch andere Lehrer, das wurde memoriert, sofort memoriert und dann auch präzise überprüft und in Versform auch memoriert. Also oft mit einem gewissen Rhythmus. Und dann, so wie wir das tun, gechantet, um das zu reflektieren und um das weiterzugeben. Man wäre nie auf die Idee gekommen, die Worte, wichtige Worte oder heilige Texte oder so aufzuschreiben. Da wäre man davon ausgegangen, dass die in die falschen Hände kommen oder falsch abgeschrieben oder falsch erklärt werden, weil der Klang dabei fehlt. Und der Klang ist für die Betonung wichtig, weil wie in unserer Sprache die gleiche Aussage verschiedene Bedeutungen haben kann. Ich liebe dich oder ich liebe, oh, ich liebe dich, ja, ich liebe dich. Ist, der Klang macht eigentlich die Aussage aus. Es kann fast eine Frage sein, die gleiche Sache, die für andere eine Aussage ist. Ne? Und ich liebe dich? Unmöglich. Also der Klang, er macht sehr viel aus für die Bedeutung. Und erst weit, weit nach dem Buddha kam man auf den Gedanken, das aufzuschreiben. Nichtsdestotrotz gab es schon Sammlungen von Rezitationen, die in Büchern gesammelt wurden, die aber nicht geschrieben waren, sondern die tatsächlich als Rezitation, als Sammlung bekannt waren. Wenn die sehr klein waren, hießen die Buch, Nipata. Wenn es größer wurde und es gab verschiedene Teile, was wir Bände nennen würden von einem Buch oder Ausgaben oder Teile, dann heißt es Vagga. Deswegen ist es ja, Jutta Nikaya hat 52 Vagga oder so ähnlich. Und Majjhima Nikaya hat 3 Vagga, 3 Teile. Das heißt eigentlich auch Buch, aber im Sinne von Band. Und wenn es eine große Sammlung war, also nicht nur eine kleine, dann hieß es auch Nikaya. Deswegen heißt es Majjhima Nikaya, Vagga 1, Vagga 2, Vagga 3. Und es kann da drin auch noch eine Nipata-Unterteilung kommen. Also alle drei Sachen heißt Sammlung oder Buch oder Kollektion von Überlieferungen. Die wurden dann auch so, wenn sie dazugefügt wurden zu dieser Sammlung, dann war der das weitergegeben hat, der ein Experte war für diese Sammlung, hat das auch immer in der gleichen Reihenfolge zitiert, für andere, die es gelernt haben. Und in dem Sinne ist Sutta Nipata eine ziemlich ursprüngliche Bezeichnung von einer kleinen Sutta-Sammlung, von einem Sutta-Buch. Und wir kennen ja diese 5 großen Sammlungen, Nikaya, die erst wesentlich später so ihre Form bekommen haben, weil da auch viele Sachen dazugekommen sind, die erst nach lange nach dem Tod des Buddha dazugekommen sind. Und es gab aber schon eine Sammlung, die schon innerhalb der Nikayas immer rezitiert und wurde und über, wo sogar die Leute gefragt haben, was heißt eigentlich im Attakatha Nipata das und das? Und dann haben sie sich darüber ausgetauscht. Der Buddha ist manchmal dazugekommen und dann wurde gefragt, was hieß denn das eigentlich? Und dann hat er dann zum Beispiel gesagt, das kann man nachlesen in seinem Jutta Nikaya und Guttara Nikaya und auch Majjhima Nikaya. Dann hat er gesagt, ja, was ich alles gesagt habe, war gut, aber was ich damals gemeint habe damit, war ungefähr das. Und dann davor wissen wir, dass es sozusagen schon ganze Sammlungen von Rezitationen gab und die allerälteste ist in diesem Buch vorhanden. Aber ist nicht das ganze Buch, sondern der letzte Teil, nämlich als diese 8 großen Asketen und Meditierer aus dem Süden zu ihm gekommen sind, ihm Fragen gestellt haben, dem Buddha. Und dieser Ajita und andere. Und das ist der Atta, ich wollte es richtig sagen, aber ich finde es gerade nicht. Das ist eine bestimmte Sammlung, die am Ende dieser Sutta Nipata vorhanden ist. Und das ist die allerälteste buddhistische Überlieferung, die es gibt. Ganz aus der Frühzeit des Buddha. Sozusagen die Mönche schon von Anfang an was zum Rezitieren hatten, was es wie ein kleines Büchlein gab, wo alles genau in der Reihenfolge bekannt war. Und offensichtlich ist dann später, weil die kleinen schon abgeschlossenen oder Bücher, die schon eine gewisse Form hatten, die wurden nicht in die anderen integriert, sondern die blieben irgendwie übrig und wurden die kleine Sammlung genannt, Kudaka Nikaya. Aber dann gab es hier und da noch ein Sutta von anderen oder von, das irgendwo auftaucht oder es auch in Umlauf war und dann hat man das dazugefügt. So dass dann diese Sutta Nipata Sammlung wesentlich größer wurde und dieser letzte alte Teil nur ein Teil war. Und innerhalb dieser Sammlung ist nicht alles von der Zeit des Buddha, manches ist offensichtlich aus einer späteren Zeit, wie das Ratana Sutta, was uns die Kommentare nicht sagen wollen, weil die möchten eigentlich davon ausgehen, dass alle Suttas vom Erhabenen sind oder von einem der ersten Schüler. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Was man auch daran erkennen kann, dass sie nicht alle mit Evam Me Suttam anfangen. Zum Beispiel das Ratana Suttam. Wenn es euch recht ist, würde ich das nächste Mal auch vorlesen, das Ratana Sutta. Und diese kleine Sammlung, die würde ich euch wirklich empfehlen zu lesen, fast sozusagen ganz am Anfang. Also neben diesem Itivutaka und dem Udana ist dies hier eigentlich das Herzstück von der buddhistischen Überlieferung. Wenn man sozusagen ganz wenig Zeit hat zu lesen, dann würde ich das sehr empfehlen, weil da die größten, kostbarsten, also die sehr, sehr kostbare Suttas drin sind und auch viel in Versform, und das ist sehr wertvoll. Ja, und da drin habe ich neulich eben mal wieder gelesen, und dann bin ich auf eine Stelle gekommen, die heißt das Training, und das war eine, das ist ein Sutta, das auch nicht anfängt mit Evamme Suttam oder Suttam, sondern das fängt mit einem kleinen, mit einer kleinen Rezitation von einer Aussage des Buddha an, und dann geht es weiter und sagt so, und hier folgen jetzt die Regeln des Trainings für Mönche. Und dann kommen da aber nicht die später uns bekannt gewordenen Patimokkha-Regeln, die ich zum Beispiel als Mönch lernen musste, diese 227 Regeln oder gar die 10 Precepts oder so, die wir kennen, sondern tatsächlich kommen dann eher allgemeine Regeln, wie man sich vor der Welt zurückzieht und auf Meditation besinnt und sozusagen Einfachheit annimmt, und sehr, sehr einfache, also Beschreibung einer Mönchseinstellung, was sehr dafür spricht, dass das eine sehr alte Form von Regel war für Mönche, bevor diese Patimokkha-Regeln, die wesentlich später erst entstanden sind, muss es wohl diese Rezitation geben, so als Erinnerung darauf, wie man eigentlich zu leben hat als Mönch. Und wie das oft so ist, wenn der Buddha mal irgendwas gesagt hat über sein Leben oder seine Biografie und so, und das erlebt hat, so wie wir das auch machen würden, bevor man jetzt irgendwas rezitiert, erzählt man vielleicht was Persönliches. Die Sachen wurden dann oft da dran gehangen, entweder dahinter oder davor, damit die auch tradiert werden. Und das sind immer Fundstücke, weil es gibt im Buddhismus, man muss echt sagen, im Buddhismus sehr, sehr viele Legendenbildungen, die sehr wenig mit der tatsächlichen Geschichte des Gotama Buddha zu tun haben. Zum Beispiel die Ausschmückung, dass er aus dem Palast gegangen ist, nachdem er vorher nur ausschweifend gelebt hat und völlig in Sinnesfreuden versunken. Und dann hat er zufällig als weit schon erwachsener Mann Tod gesehen. Schock und so weiter. Das hat er tatsächlich vom Vipassi, von einem Vorgänger, beschrieben. Aber niemals von sich. Aber später hat die Tradition gesagt, das muss ja jeder Buddha so erlebt haben. Und dann wurde ihm das zugedichtet. Ja, er selber hat das nicht von sich gesagt, sondern er hat das von Vipassi gesagt, dass Vipassi mal aus seinem Palast rausgeritten ist und diese vier Götterboten gesehen hat, diese Erscheinungen. Er selber hat gesagt, dass er, als er im Hause seines Vaters gelebt hat, ist ihm die Besinnung gekommen, es wäre nicht richtig, wenn ich, der auch ein Sterbender bin und sozusagen im Leid unterworfen, wenn ich nicht was tun würde, um das Ende des Leidens zu finden. Der war offensichtlich auch ein Meditierender schon im Haus seines Vaters, und der war überhaupt nicht so naiv, nicht zu wissen, dass es nicht Tod, Krankheit, Sterben und Mönche gab. So war es offensichtlich nicht. Und das geht aus vielen Äußerungen hervor. Eventuell hat der Buddha sogar in Takshila studiert, weil damals seine praktisch Söhne in ähnlichem Haus wie er, die von der Kriegerkaste waren, wie zum Beispiel der Mahanama oder der König Kusala und und Bimbisara und so, die wurden alle immer nach Takshila gelernt, um das Kriegshandwerk zu lernen. Und die meisten Vergleiche, Similes des Buddha, beziehen sich auf Kriegswissen, das er nicht zu Hause gelernt haben kann. Der beschreibt den Einsatz von bestimmten Tieren, also zum Beispiel wie welche verschiedenen Elefanten trainiert werden und wie die eingesetzt werden, wie die sich unterscheiden. Der hat genau detaillierte Bezeichnungen für unterschiedliche Pferdesorten und welche Strategien und benutzt diese Beispiele für viel Dhamma-Erklärung. Und wenn man das im Vergleich zu anderen Seminaren, die eher allgemein gehalten sind, die man auch jetzt noch nachvollziehen kann, da ist sehr viel Fachwissen über Kriegsführung dabei. Und es wäre nicht verwunderlich, wenn wir alle jungen Männer eher vielleicht zwischen seinem jung verheiratet werden, so Zwangsverheiratung sozusagen, und dann seinem Vater werden, wenn er dazwischen einfach ein Student war, ein Takshila, wie alle anderen Jungen seines Alters. Weil die kannten sich nämlich auch offensichtlich. Als er dann Kosala-König kannte ihn so persönlich, die waren per Du. Das merkt man aus den Suttas heraus. Das ist uns nicht überliefert, aber wenn man spekuliert, dann gäbe es da viel Spannenderes, als ihm die Mythen anzudichten, die die buddhistische Geschichtsschreibung daraus gemacht hat, um ihn zu erhöhen. Einen Höhepunkt hat das natürlich im Mahayana bekommen, aber eher einen positiven Höhepunkt, weil da war diese Legendenbildung schon da. Dann hat man nämlich gesagt, er war ja eigentlich schon erleuchtet und alles war nur geschicktes Mittel. Aber in der Theravada-Schule und in der damaligen Überlieferung, nicht nur Theravada, ist dieses Ausschnitten von Buddhas Leben ist mal so eine Modeerscheinung gewesen. Und wenn man dann so auf so kleine Absätze kommt, wo er etwas von sich erzählt, dann kriege ich immer ganz, ganz große Ohren. Und als Ergänzung für das, was ich das letzte Mal über die Wahrheit des Leidens reflektiert habe, so aus dem Bauch heraus, aber schon von Herzen, das möchte ich irgendwie durch diese Kleinigkeit unterstreichen, die ich da vorlese, die ich da gelesen habe. Darf ich es kurz in Englisch lesen und dann auf Deutsch? Violence breeds misery. Look at people quarreling. I will relate the emotion agitating me. Having seen people struggling and contending with each other like fish in a small amount of water, fear entered me. The world is everywhere insecure. Every direction is in turmoil. Desiring an abode for myself, I did not find one uninhabited. When I saw contention as the sole outcome, aversion increased in me. But then I saw an arrow here, difficult to see, set in the heart. Pierced by it, one runs in every direction. But having pulled it out, one does not run, nor does one sink, also sinken. Und auf Deutsch klingt das so: Gewalt zeugt Schrecken. Seht die Menge hier im Kampf. Von der Erschütterung will sprechen ich, wie sie empfunden ward von mir. Von dem ehrwürdigen Jnana Tiloka in Versen wiedergegeben. In der Kriegszeit übrigens. Er ist Jude. In der Kriegszeit so schöne Gedichte geschrieben. Erzittern sah ich dieses Volk den Fischen gleich, wenn seicht ist das Gewässer, einander sich bedrängen sah ich sie, da hat mich Schrecken heimgesucht, vollkommen kernlos ist die Welt, all ihre Teile sind durchzittert von Bewegung, ich suchte Heimstatt für mich selbst, nicht sah ich eine unbewohnt. Als dann am Ende ich die Wesen in Bedrängnis sah, da kam der Ekel mir. Den Stachel sah ich dann, der schwer erkennbar hier im Herzen steckt. Von welchem Stachel man durchbohrt, umher nach allen Seiten läuft, hat diesen Stachel man entfernt, dann läuft man nicht, versinkt man nicht. Und dann geht es so weiter. Nun folgen die Verse der Schulung, also des Vinaya wörtlich steht da. Und was die Welt an Fesselwerk besteht, nicht gebe man hiemit sich ab und so weiter. Das sind Verse für Mönche zur Disziplin. Und ich verstehe das so, dass der Buddha einen kleinen Rückblick gegeben hat, wie er damals auf dem Weg nach Wahrheitssuche war. Gewalt, also diese Übersetzung ist besser, weil sie nicht vom Kommentar geprägt ist. Der Kommentar setzt alles ein bisschen in eine andere Zeitform, weil man denkt, das müsste irgendwie vom Buddha eine Belehrung sein oder so und sich mit anderen Dingen decken. Gewalt erzeugt oder bringt hervor Verzweiflung. Und als ich das gelesen habe, diesen ersten Satz ohne irgendeine Einleitung, da habe ich gedacht, wie treffend. Wir leben gerade in einer Zeit, wo wieder Gewalt ein Thema geworden ist und man kriegt Angst. Was für eine naheliegende Reflexion zu denken, gibt es eigentlich eine Welt ohne Leid? So. Und plötzlich war mir klar, der Buddha hat damals, weil Gewalt gab es eigentlich immer. Es gab immer Kriege, es gab immer Gewalt. Letztes Jahrhundert, also unser Jahrhundert, in dem ich groß geworden bin, da gab es nicht ein Jahr, wo es weniger als 40 Kriegsplätze gab. Kleinere oder größere. Wir hatten die zwei größten Weltkriege. Und Deutschland war bei beiden mittendrin und hauptbeteiligt und zweiten Hauptverursacher. Es gibt Gewalt. Und wenn man Gewalt erlebt, das macht Angst. Das erzeugt Misery, Verzweiflung.
Schrecken.
Genau. Und wenn man da hinschaut, wie der Buddha, look at the people quarreling. Schau dir die Leute an, wie sie streiten. Ich will euch erzählen, welche Emotionen, welche Gefühle mich verunsichert haben. Nachdem ich die Leute sah, wie sie miteinander kämpfen und unzufrieden miteinander sind, wie Fische in einem kleinen Wasser, wo es praktisch keinen Platz zum Atmen und zum Trinken und zum Essen gibt, zu viel Fische in einem kleinen Gewässer. Fear entered me. Bin ich furchtvoll geworden. Furcht ist nicht reingekommen. Der Buddha selber hatte nie Furcht. Der war auch nicht agitiert, also verunsichert. Sondern das ist ein Rückblick auf eine Zeit, wo er auf der Suche nach Wahrheit war. Und dann hat er festgestellt, die Welt ist eigentlich überall unsicher. In jeder Richtung gibt es Aufbegehren, Kriegsschauplätze, Auseinandersetzungen. Und er hat sich danach gesehnt, irgendwo einen Ort zu finden für sich selber, wo er bleiben kann, wo er Frieden finden kann, und stellt dann fest, dass er nicht einen Ort findet, der nicht bewohnt ist von dieser Situation. Überall gibt es Ärger und Krieg und Streit und Entzweiung. Also I couldn't find one uninhabited wird von den meisten verstanden als uninhabited by fear and turmoil, was sie vorher gesagt hat. Und als ich diese Auseinandersetzung sah und das, was daraus entsteht, entstand in mir eine Aversion dagegen. Doch dann sah ich, dass ein Pfeil in meinem eigenen Herzen steckt. Und das finde ich so eine klasse Sache. Der Buddha war verzweifelt über Unfrieden und Streit und Krieg und Ärger unter den Menschen. Und dann hat er plötzlich gemerkt, wo ich auch hingehe, der Pfeil steckt ja in meinem Herzen. Ich leide. Ich bin davon betroffen. Ich bin auch Teil des Ganzen. Das sagt er so einfach kurz, aber sehr treffend. Und dieser Pfeil ist schwer zu sehen. Es ist schwer zu sehen, dass ich ein Teil des Leids bin, dass ich in diesem Teil gefangen, in diesem Leid gefangen bin. Dass wo immer ich auch hingehe, nehme ich ja doch immer meinen Unfrieden mit. Meine Angst, meine Aversion. Er hat gesagt, dieser Pfeil steckt in meinem Herzen drin. Und wenn man davon getroffen ist, kann man in jede Richtung rennen. Es bleibt immer gleich. Man findet keinen Frieden. Wenn ich den aber rausziehen kann, dann brauche ich gar nicht mehr rennen. Dann brauche ich nicht mehr einen Platz finden, wo Friede ist. Dann habe ich Frieden. Und dann sinke ich nicht. Also, ist vielleicht eine Anspielung auf die Fische, aber dieses Wort sinken heißt sowas wie innerlich untergehen unter den Umständen. Und das ist Kennzeichen für seine späteren Lehren, dass er gesagt hat, erinnerst du dich, und Uta, an diesen Vers in den Beschreibungen zu Buddha Musati, dass wer das reflektiert, der hat Frieden unter einem Volk, das in Unfrieden ist. Der bleibt ruhig unter einem Volk, das unruhig ist. Amid a population that has unrest. Und das fand ich so bemerkenswert. Und weil ich das letzte Mal hier so etwas Ähnliches gesagt habe, möchte ich es nochmal hinterher schieben. Wir werden nicht vom Leid der Welt befreit, sondern wir werden vom Leiden an der Welt befreit. Es gibt sozusagen Befreiung nicht vom Leid, sondern im Leid. Weil das Leid und die Unruhe und der Unfriede steckt in meinem eigenen Herzen. Und wenn der erledigt ist, dann ist es eigentlich ziemlich egal, ob ich eine schwierige Chefin habe oder ob sogar Bomben in meiner Stadt in Gefahr sind oder was auch passiert. Das wird sich nicht ändern. Das ist die Diagnose über dieser Welt ist, es wird immer Krieg geben. Aber wenn ich Friede habe, dann ist Friede da. Dann brauche ich auch keinen Ort suchen, wo ich vor diesem Unfrieden flüchten muss. Ja, ist natürlich klar, er hat das gefunden in der Erleuchtung. Ne? Da steckt noch viel mehr dahinter und davor. Aber ich fand das irgendwie nett, das mit euch zu teilen, dieser Gedanke. Ja, das war's schon. Könnt ihr damit was anfangen?
Also ich habe dazu eine Frage. Und zwar der Pfeil aus dem Herzen. Ist es nicht auch so, dass wir das erkennen sollten, was uns wirklich verwundet? Also, verstehst du? Also,
noch nicht ganz. Mach mal einen Vorschlag, was uns verwundet.
Verwundet? Also der Pfeil im Herzen heißt ja, da ist ein Schmerz. Und das wirklich zu betrachten, also jetzt, oder anzuerkennen, verstehst du, also Pfeil herausziehen, das ist so, da habe ich gar nichts gegen, aber es ist so, mach dies, Pfeil herausziehen, aber ich bin eher dabei, noch erstmal, bevor ich den herausziehe, mal zu gucken, was macht den Schmerz eigentlich aus?
Das ist, glaube ich, unsere natürliche Neigung zu sagen, wer hat mich beschossen und wo bin ich getroffen worden und was hat mich getroffen?
Das meine ich nicht. Nee. Also, das verstehe ich, ja, aber ich meine erstmal überhaupt dahin zu kommen, den Schmerz überhaupt zu betrachten. Natürlich bin ich mit meinem eigenen Schmerz identifiziert, völlig unabhängig, ob jemand den, wo es irgendwo ein Auslöser mag ja sein, aber letztlich bin ich ja der. Also da, so weit bin ich schon. Aber ich meine auch, dass gab, sich das einzugestehen.
Ah, ich glaube, jetzt komme ich dir näher.
Verletzt zu sein oder
ja, dass genau.
Ein Schmerz ist. Und nicht so, das ist die ganze Unruhe vielleicht so da
ja.
Kommt, um das nicht wahrnehmen zu wollen.
Das stimmt.
Aber es geht mir nicht um meine Mutter oder meinen Vater. Oder
ja, ich verstehe es.
Da bin ich von weg.
Ist das nicht auch, das ist ja die erste Wahrheit, wie wir jetzt mal reflektiert haben, dass es Leiden gibt. Ne? Wenn der Buddha nicht gesehen hätte, dass Krieg schrecklich ist und Streit und Kampf und Kompetenz, dann hätte er ja auch gar nicht gesucht. Ne? Sich einzugestehen, dass das Leben eigentlich nicht so toll ist, wie wir das gerne hätten, ist ja auch enorm schwer. Ne? Also ich war gestern doch tatsächlich das erste Mal, weil ich mich mit jemandem, der Geburtstag hatte, verabredet habe, tatsächlich in einem Kinofilm, seit ich zurück bin. Also in einem echten Film nur so zum Spaß anschauen. Ne? Und zwar auch noch ein ziemlich verrückt, nämlich 007. Also Spectre, James Bond. Ja, eigentlich ziemlich oberflächlich, aber voller Action und so weiter. Und da habe ich so gedacht, als die ganzen Leute waren, ich kann nämlich nicht mehr mich total darauf einlassen, auf diese Action. Also ich tauche da nicht mehr ein. Irgendwie. Yeah. Ich habe da irgendwie da ist so eine Plastikscheibe dazwischen irgendwie. Und dann dachte ich so, ich habe das schon so gut es geht genossen, aber ich habe so gedacht, wie viele tausende Leute ständig in irgendwelche Kinos gehen und sich ja doch irgendwie ablenken, dass es gar nicht so toll ist im Leben, oder?
Ja.
Das ist gar nicht so super. Man muss irgendwie echt was Schönes machen, damit es schön ist. Aber offensichtlich ist es gar nicht so toll, sonst würden die doch gar nicht an einem Sonntagnachmittag im Kino rumhängen, oder? Habe ich so gedacht, so mit 3 Kilo Popcorn. Nicht, dass ich das schlecht finde. Ich wollte das ja auch gerne machen mit diesem Freund. Aber ich habe so gedacht, das eigentlich verdrängen wir sehr, dass wir gar nicht so glücklich sind von uns aus. Ne?
Mhm.
Da muss ja immer irgendwas laufen. So. Geht das in die Richtung?
Ja, geht in die Richtung.
Ja.
Mhm. Dem würde der Buddha auch zustimmen. Also, oder
offensichtlich war das ja seine Erfahrung, dass wenn er sich die Gegenwelt angeschaut hat, hat er Angst bekommen und er hat sich auf die Suche gemacht. Ne? Hinschauen ist schon notwendig. Aber ich glaube, ganz realistisch, hat auch nicht jeder die Möglichkeit, in diesem Leben hinzuschauen. Das sehe ich, so verstehe ich das auch, dass das schon eigentlich richtig, richtig viel Entwicklung ist, wenn man sich die Wirklichkeit anschauen kann, ohne zu verzweifeln. You understand? It takes already a lot to face the fact that life is not that nice. Ist unser Körper zum Beispiel eigentlich ein stinkendes Elend ist, das möchte ich nicht sagen. Aber wahr ist es schon. Der Buddha hat recht, das ist alles voller Ekel. Ja. Es ist alles irgendwie mit sehr viel Fäulnis besetzt. Und wenn man darüber nachdenkt, kriegt man ja einen Abscheu. Ne? Siehst du, es funktioniert schon. Dass unser Körper voll ist, stimmst du nicht zu. Ne?
Naja gut, das ist das ganze Menschsein. Das ist,
ja,
das, genau. Ich muss essen, ich muss auch das Essen wieder loswerden, diese ganzen Bedingtheiten.
Genau.
Das ist doch eigentlich blöd. Warum muss ich 3-mal am Tag essen, Mensch?
Genau.
Wäre doch schön, irgendwie einmal die Woche und dann hätte ich Ruhe.
Ja. Ja.
Oder warum muss ich mich schützen gegen Kälte sonst?
Ja, genau.
Und. Also,
Die ganze Bedingtheit ist ein ganz schönes Affentheater. Ne?
Ja.
Aber wenn man das nur negativ sieht, dann wäre man ziemlich verzweifelt und depressiv. Und das, ja, das kann es auch nicht sein. Da hast du natürlich recht. Und deswegen gibt es ja auch das andere, dass man in der Vergänglichkeit und in diesem Ekel die Schönheit sieht. Das darf man nicht vergessen, dass jemand, der das wirklich erkennt, der sieht, dass nämlich auch im Verfall die Schönheit ist. Und der sieht sozusagen auch im Kot das Leben. Das klingt zwar jetzt ein bisschen gewagt, aber das ist ja wirklich so. Tatsächlich ist es ja nicht wirklich negativ. Aber die Täuschung ist eben viel, viel größer. Also wenn man jung ist, denkt man, das bin ich jetzt so. Ich habe mich gerade zuerst so gestylt, aber das bin ich jetzt. Ne? Das soll auch immer so bleiben. Ja, ja. Aber das ist nicht der Fall. Ne? Das ist nicht der Fall. Also wir sind ja alle schon im Alter, du auch eigentlich schon, wo eigentlich alles, wo man schon ein bisschen dichter dran ist zu sehen, das wird nicht alles so toll bleiben. Ne? Und denke, dass die Welt das doch sehr, sehr verdrängen muss, um zurechtzukommen mit diesem Leben.